Es ist ein Stück, in dem ein Mann jüdischen Glaubens, eine Frau arabischen Glaubens liebt.
Ich laufe jeden Tag an den Plakaten vorbei. Ich habe das Plakat gesehen. Ja, das Plakat hat mich nicht abgeschreckt, aber jetzt so richtig hereingezogen hat es mich auch nicht.
Ich fand schon, als ich das Plakat gesehen habe, das sehr spannend, weil ich 2 Jahre in Israel war und konnte dann also lesen auf Hebräisch, was da stand, Vögel. Das fand ich schon mal cool. Ja, und ich finde es spannend, wie das denn hier also in Deutschland damit umgegangen wird.
Tobi von Hitchcock? Ich muss sagen, die Vorstellung hier in Halle im Theater war bisher noch nicht so wahnsinnig gut, also wahrscheinlich eher nicht.
Ich komme nicht aus Halle, ich war ja noch nie im Theater. Ich finde den Plot aber eigentlich so ganz ansprechend. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie es inszeniert ist. Also ob es jetzt dann so quasi so total abstrakt ist und man es gar nicht mehr so darauf beziehen kann oder ob man sich da auch was konkret darunter vorstellen kann. Oder ob es jetzt dann wie nur nackte Leute sind, die im Kreis laufen. So. Ja, aber ansonsten, also von der Idee her finde ich es sehr ansprechend eigentlich. Also ich glaube, es wird bestimmt.
Zipporim. Vögel. Alto Yudu. Birds. Ineinander umschlungenes Paar, das sich gegenseitig den Mund zuhält, schlicht gehalten in Schwarz und Weiß. Zusammen mit dem Wort Vögel in 4 Sprachen kommt das Theaterplakat von Vögel daher, welches von Vajdi Moawad geschrieben wurde. Wir stehen heute vorm neuen Theater Halle, hinter uns der Universitätscampus. Und jetzt sind wir gleich mit Matthias Brenner verabredet, dem Intendanten des neuen Theaters und Regisseur des Stückes Vögel.
Gut, dann gehen wir jetzt erstmal ins Theater hinein und lassen uns ins Büro begleiten von Herrn Brenner.
Bettina Schneider, Schauspielerin.
Die spielt in dem Stück die Nora Zimmermann, welches die Mutter des Jungen ist, um den es geht. Ne, mein Name ist Matthias Brenner, ich habe das Stück inszeniert.
Wir möchten gerne mit Ihnen heute darüber sprechen, wie Sie in Vögel den Konflikt im Nahen Osten thematisieren.
Um es mit einem Satz zu sagen, ist es die Fehlgeburt einer gewaltigen Hoffnung. Das ist eine der Schlusssätze, die eine der Figuren sagt. Es geht darum, dass dieser Identitätskampf, der ständig existiert und das Ganze anhand eines Familiendramas, einer Saga, die dadurch aufgebrochen wird, dass eine jüdische Familie damit aufgescheucht wird, dass der Jüngste, der Sohn, eine Araberin zur Frau haben will. Und da können wir uns vorstellen, was passiert. Romeo und Julia lässt grüßen, bloß die durften wenigstens sterben.
Es ist schwer, das zusammenzufassen, weil es so viele Zeitsprünge gibt.
In Ihrer Inszenierung hier in Halle, was sind da so die Besonderheiten, die Leitideen, die dahinter stehen, um diesen Text künstlerisch umzusetzen?
Die Besonderheit nenne ich immer die Besetzung. Die Besetzung ist das Entscheidende für ein Drama. Dass Schauspieler es schaffen, das Thema von Herz zu Herz zu tragen, von ihrem Herzen zum Herzen des Zuschauers. Und da kann ein Dialog entstehen. Vielleicht ist die Besonderheit, die wir uns gesucht haben, ist, dass wir einen besonderen Umgang mit der Sprache gesucht haben. Das Stück wird eigentlich in 4 Sprachen verlangt. Wir sind eine kleine Stadt und ein kleines Haus. Wir haben nicht das Geld, wie Stuttgart, sich 9 Muttersprachler aus aller Herren Länder zusammenzuholen. Und da haben wir uns überlegt, wir nehmen Sprachcoaches und gastieren in den anderen fremden Sprachen, Hebräisch, Arabisch, natürlich auch Englisch. So haben sich die Schauspieler dem genähert. Und das ist hier die Besonderheit, die wir gesucht haben, eskortiert von 2 Musikern, die sozusagen und selber aus dem Iran stammen und aus Syrien, aus Damaskus.
Wir stehen jetzt in der Innenstadt von Halle vor dem neuen Theater. Neben uns steht Barbara, eine Zuschauerin der Premiere. Liebe Barbara, in deiner persönlichen Wahrnehmung, worum ging es in dem Stück?
Um religiöse Identität, eine Liebesgeschichte, eine Familiengeschichte und das Ganze im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.
Gab es Schlüsselmomente, die dir immer noch im Kopf auftauchen?
Also ganz klar, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist die Sache mit den verschiedenen Sprachen. Also es wurde Deutsch, Englisch, Hebräisch und Arabisch gesprochen im Stück und das Ganze habe ich vorher noch nie in der Form irgendwo gesehen oder gehört. Die Musik war ein Zimbelspieler, ein Sänger und Trommler und die haben immer zwischendurch zwischen den schauspielerischen Aktivitäten was gemacht oder auch währenddessen halt sehr passend einfach. Also es war stimmig.
Der Nahostkonflikt ist ja schon kompliziert und auch verwirrend. Der ist ja nun auch großes Thema im Stück. Hattest du Vorwissen dazu, beziehungsweise denkst du, dass Vorwissen nötig ist, um das Stück zu sehen bzw. zu verstehen?
Ich hatte ganz wenig Vorwissen, aber das wird im Stück auch ausreichend deutlich. Also da braucht man nicht viel vorher zu wissen.
Was hältst du davon, dass man einen politischen Konflikt auf die Theaterbühne bringt?
Absolut richtig. Super gut. Genau das ist, was wir brauchen.
Sie ist keine Jüdin. Sie ist nicht aus unserem Kreis, nicht aus unserem Garten.
Sie hatten ja eben schon angesprochen, dass das von den Schauspielerinnen und Schauspielern auf die Zuschauer, auf das Publikum etwas weitergegeben werden soll. An wen ist denn diese Inszenierung gerichtet?
Es richtet sich nicht an junge Leute, nicht an alte Leute, an alle oder an gar keinen. Der Schreiber schreibt in den Schreibtisch rein und hofft, dass das Thema interessiert. Wir haben kein besonderes Zielpublikum.
Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass das Stück auch gerade in Stuttgart inszeniert wird und auch an einigen anderen Theatern im Moment. Also es ist ja so ein bisschen das Stück der Stunde oder wird das Stück der Stunde gerade gehandelt. Was hat zu der Entscheidung geführt, hier in Halle das Stück ins Programm aufzunehmen?
Ich fand das gerade so wunderschön, wie die Leute, wie tabulos die Leute über sich und über die anderen reden, wie tabulos. Wie dieses Stück über sich und seine eigene Existenz, der eigenen Familie, übers Judentum herzieht, von einem Araber geschrieben allerdings, der aber auch die Araber nicht rauslässt. Also dieser Konflikt, dem wird einfach in einer unglaublichen Gnadenlosigkeit auf den Grund gegangen. Und ganz ehrlich, das macht Mut und plötzlich werden die alle Menschen. Und plötzlich sind die alle meine Verbündeten, die da auf der Bühne stehen und um ihr Leben ringen. Alle meine Verbündeten als überhaupt nie aus der Gegend kommen. Der zweite Aspekt ist der Vielklang der Sprachen. Der unglaubliche Vielklang. Und darum haben wir uns, also darum wollte ich mich bemühen, das hineinzutragen und die Figuren so weit zu treiben und mit sich treiben zu lassen und den Schauspieler in Ruhe probieren zu lassen, bis er auch in der Tragödie seinen eigenen Witz findet. Und ich verstehe auch, dass die meisten Theater es in der rein deutschen Fassung machen. Ich glaube, darin liegt eine Verpflichtung und deswegen haben wir es auch im Plan genommen, dass wir uns dem Fremden nähern. Nicht nur das Fremde zu uns rangeschwemmt wird, wie der böse deutsche weiße Mann sagt, sondern eben auch, sie werden uns eben auch geschenkt. Das sind Geschenke, die uns da an Land gespült werden. Und das herauszufiltern, herauszukriegen, das kann man an diesem Abend ein bisschen erlernen, denke ich, wenn man hinguckt und hinhört.
إسرائيل سوف تتحرك على جميع الأصعدة لكي تضع حداً لخلايا الإرهاب الفلسطينية. Operation Hagelwolke. Mehr als 4000 Soldaten sind in die Palästinensergebiete vorgerückt. Zerstörung der Marine. Israel werde alles in Bewegung setzen, um die palästinensischen Terrororganisationen ein für alle Mal auszulöschen.
Operation Cloud of Hail. More than 4000 soldiers have moved to the Palestinian territories, destroying the Navy. Israel will do everything to wipe out the Palestinian terrorist organizations once and for all.
הרחבה משמעותית של מבצע ענן ברק עם פריסתם של למעלה מ-4,000 חיילים לרוחב השטחים הפלסטינים, בגיבוי טנקים, מטוסי תקיפה ומשחטות של חיל הים.
Diese Sequenz, da liegt eine handelnde Person im Koma und es wird vom Arzt geraten, mit dieser Person in der Muttersprache zu sprechen. Und da ist man sich nicht so ganz einig, was jetzt die Muttersprache ist. Und das finde ich zum Beispiel den Wesenszug, über Sprache und aber auch Irrtum von Sprache nachzudenken. Oder auch, wir haben das gelassen, wir haben halt diese Nachrichtenwelt, die da vorschlägt, sind 4 Attentate, die in diesem Stück eine Rolle spielen und die werden bei uns bebildert durch ein bestimmtes Kunstvideo mit Nachrichtenstimmen in Arabisch, in Deutsch, in Hebräisch und Englisch. Und wir haben es eigentlich alles nochmal ablaufen lassen am Anfang, hintereinander weg und haben uns dann entschieden, wir lassen das so. Die Leute sollen hören und sehen über fremde Sprachen, dass sie eigentlich genau das Gleiche erzählen, wie unterschiedlich das klingt. Ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, wer reagiert in seiner Sprache wann emotional. Er kann die ganze Zeit Englisch sprechen Und plötzlich bricht er durch und spricht Hebräisch. Warum? Also das sind die Untersuchungen, die wir vorgenommen haben. Damit der Sprache sozusagen ein Gesicht zu geben. Und die Sprache ist das Mittel zur Verständigung und das Mittel zur Verdrängung und das Mittel zur Lüge und das verbale Mittel zur Vorbereitung, Akkumulation von Gewalt, die zum Tod führt.
Versöhnung, das ist hier gar nicht mehr möglich. Ja? Zu viel geraubtes Land, zu viele getötete Kinder, zerbombte Busse, Vergewaltigung, zu viele Morde. Ja, wie soll man denn vergessen, was sie uns antun? Wie vergessen, was wir ihnen antun? Klar, deswegen lernen wir sie nicht kennen. Wenn wir sie angreifen müssen, greifen wir sie an. Wenn wir uns verteidigen müssen, dann verteidigen wir uns. Wir zählen unsere Toten, ohne die ihren zu zählen. Und wenn ihre Toten, wenn die zahlreicher sind als unsere, dann feiern wir.
Ins Theater geht man klar, damit man unterhalten wird, aber es ist auch super wichtig, aufgeklärt zu werden. Manche Leute werden nur dadurch aufgeklärt und ich finde es super wichtig und immer noch, also unterhaltsam ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist trotzdem so, es ist nicht so ein langweiliges, wo man sich sagt, okay, ich höre mir jetzt einen Vortrag über Politik an, sondern es ist wirklich, man hört das und es kommt einem so nah, viel näher, als ich glaube, dass es irgendwelche Nachrichten einem hätte bringen können.
Du erzählst mir was von Vererbung. Leid vererbt sich nicht von Generation zu Generation. Alles passiert zufällig. Verstehst du das? Ich sag's dir gerne auf Hebräisch. Chavayot Hayav, Shel Ben Adam, Gam Ha'ayumot Beyoter, Lo Meshanot Et Hamivneh HaGenetish Shelo. Auschwitz. Mit allem Drum und Dran hat nicht das geringste Gen angegriffen. Nicht die kleinste DNA meines Großvaters.
Und zum einen würde ich gerne auf den Titel des Stückes kommen. Also der für mich erstmal auch in so ein Bild von Freiheit und auch was Idyllisches, was auch Friedliches irgendwie hat, wie das dann zu dem Inhalt des Stückes passt, also auch oder auch zu der Rahmung, also diesen Konflikt und auch, was Sie jetzt gerade gesagt haben, diese Brutalität. Was ist denn so das Besondere daran, sich das über ein Familiendrama zu bearbeiten? Die Potenziale.
The Birds von, sagen auch viele, macht hier Hitchcock. Wegen des, ja, es ist, in Hitchcock ist es, aber Hitchcock ist kein anderes Thema. Bloß ist die Vögel eben zu lang und die Welt rumdrehen. Das ist ein äußerst hochphilosophischer, toller Film. Und wer Vögel hier sieht und sich selbst an Vögel erinnert von Alfred Hitchcock, da gibt es auch Zusammenhänge. Zum Beispiel sagen mir Vögel, was sie eben sagt, ist das was Friedliches. Ne? Die sind friedlich, weil sie weit weg sind, weil sie ganz oben fliegen. Deswegen sind sie friedlich, weil sie unglaublich gut aussehen. Aber sie fliegen, um zu morden, sie fliegen, um zu fressen. Um nichts anderes geht es ihnen. Ja, das ist so. Und wir haben verschiedenste Videos von Vögeln, die wir, auch fliegende Fische haben wir mal kurz drin, um mal zu zeigen, was eigentlich los ist. Und die Bewegungsart ist auf der einen Seite äußerst poetisch und auf der anderen Seite nur kriegerisch. Und das ist das, was uns Menschen umtreibt. Und es gibt eben ein Gleichnis, dass eine Figur zur anderen sagt, schau zum Himmel, was siehst du? Vögel. Ja, es gibt aber auch Quantenvögel, die gleichzeitig sind, die gleichzeitig über das eine wie über das andere Meer fliegen können. Das heißt also, wir sind im Ursprung, alle aus einem und demselben Material und sind durch einen Urknall, durch den Big Bang auseinandergejagt worden und jetzt findet uns der Zufall vielleicht wieder zusammen. Die Anreihung der Koinzidenzen, wie das auch mal irgendwann gesagt wird. Und das finde ich ein unglaublich gutes Gleichnis für uns, weil der Vogel ebenso friedlich daherkommt in seiner Erscheinung und es überhaupt nicht sein kann.
Ja, ich würde auch sagen, die Sinnlosigkeit gibt es eigentlich im Tierreich eher selten, es sei denn, findet eine Störung statt. Normalerweise gibt es dieses biologische Gleichgewicht und den Fressfeind und die in der Nahrungskette eben oben stehen, die unten stehen und die überleben müssen und wollen und ihre Population fortpflanzen wollen und so. Und das ist bei uns Menschen eben so, dass wir durch dieses viele Hinterfragen und durch dieses fast Zerdenken und irgendwie dieses Emporklettern wollen und so weitsichtig sein wollen, alles hinter sich lassen wollen, Verdrängungsmechanismen einsetzen, in eine Störung, in ein Ungleichgewicht kommen. Davon erzählt dieses Stück auch innerhalb dieser Zeitsprünge. Man hat das Gefühl, die Lasten der Menschen werden zunehmend bedrohlicher für alle. Und das kann man innerhalb von Familienkonflikten so gut verbergen. Also gerade die Selbstverständlichkeit von Beziehungen bröckelt und überall entstehen Risse, fällt auch an dem Abend. Also man merkt das so, dass es nicht lange hält, diese familiäre Harmonie oder eine Glaubensgemeinschaft, eine Zugehörigkeit muss erkämpft werden, wollte ich noch hinzufügen. Ja.
gut, wenn sowas aufgearbeitet wird.
Auch im Theater?
Ja, selbstverständlich. Es sind Probleme, die da sind, und über Probleme müssen wir sprechen. Ja, genau der richtige Ort. Weil ich glaube, dass das Theater das den Menschen auch darstellen kann und dass man anschließend auch über so ein Stück diskutiert.
Ich meine, an sich ist Theater dafür da, gesellschaftliche Konflikte der Zeit aufzuarbeiten. Auch wenn sie alte Stücke sehen, waren das gesellschaftliche Konflikte, die irgendwie auf die Bühne gebracht wurden. Und heute ist es natürlich besonders brisant, sicherlich in dieser Zeit. Heute wieder mehr als vor 2 Wochen.
Also mir fällt in der Sekunde erst ein, dass ich das eigentlich ganz gut finde, weil es ist schwer, die Leute zu Büchern und Literatur, also zu Nachrichten zu animieren. Vielleicht kann man sich in der Form dann die Situationen, Krisenzustände mal anschauen, also sich die Zeit nehmen. Finde ich gut.
Also finde ich gut, um das auch eben im Theater vielleicht etwas provokativ oder auf andere Art und Weise auch einem breiteren Publikum oder einer breiteren Bevölkerung darzubringen oder die auch dafür zu sensibilisieren, eventuell auch Denkanstöße zu geben.
Ich finde es sogar sehr wichtig, gerade zur heutigen Zeit, wo so viel passiert. Gerade auch im Osten, das muss man auch mal sagen, wo halt auch gerade auch in Halle, obwohl es auch natürlich viele Studenten sind, die auch von woanders herkommen, ist es einfach trotzdem immer noch sehr präsent. Deswegen ist es sehr wichtig, würde ich mal behaupten.
Ich finde es sehr spannend, frage mich aber, wieso, oder wenn ich jetzt noch nichts genau darüber weiß, frage ich mich, wer sich darüber Gedanken gemacht hat und wieso das in Deutschland eine solche Relevanz hat. Ich glaube, das ist höchst relevant für die Personen, die betroffen sind, und glaube, dass es auch wichtig ist, darüber nachzudenken, wie das vielleicht gelöst werden kann, der Konflikt, oder wie damit umgegangen werden muss. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass den Menschen dort grundsätzlich und langfristig nicht geholfen ist, dadurch, dass man in Deutschland zu viel Aufmerksamkeit darauf lenkt.
Vor einigen Jahren wurde ja der Intendant des Freedom Theaters in Palästina erschossen, der ja auch versucht hat, eben durch Theater, durch Kunst zu intervenieren und irgendwie den Konflikt eine Art der Versöhnung mitzugestalten. Was denken Sie, was kann Theater leisten in so einem Konflikt, oder kann es Was sind die Potenziale, was sind aber auch die Grenzen von künstlerischer Intervention in einer politischen Konfliktsituation?
Ich habe das mal am besten gesagt bekommen von einem wunderbaren Menschen, der hieß George Tabori, als der über Shakespeare sprach, kurz mal. Ne? Und da sagte er, das Schöne ist, dass Theater überhaupt nichts leisten kann. Das Schöne ist auch, dass Theater überhaupt nichts leisten muss. Das Zwingende, was Theater kann, ist, etwas zu wollen. Theater kann nichts in der Richtung ausrichten, es kann es nicht. Es kann nur eins, es kann, wie es mir in der DDR ging, wenn ich ins Theater gegangen bin und ich hörte bestimmte Codes raus, dann wusste ich, ich habe mich nicht geirrt, wir denken kollektiv. Wir haben eine kollektive Denkkraft. Und das ist ein gewisser Trost, etwas sozusagen in einem auszulösen, zu sagen, Mut zu machen zu Lebensläufen des Scheiterns. Oder Aberwitz herzustellen durch Lebensläufe, die aberwitzigerweise gelingen, was wir auch mit dem Wort Märchen gleichsetzen. Das kann Theater, glaube ich. Aber das zum Beispiel Intervenieren ist viel zu hoch angesetzt.
Ja, dem kann ich nur hinzufügen. So wunderbare Feedbacks von Menschen, die mir auch etwas offenbaren aus ihrer eigenen Erlebniswelt beim Zuschauen, habe ich auch immer als ein großes Geschenk wahrgenommen. Manchmal erlebt man was an einem Abend und möchte es eigentlich nicht preisgeben, aber man hat was erlebt, und sei es nur ein Gefühl von Lebendigkeit, irgendwas, was man spürt, irgendwas, was gekratzt hat und sich irgendwie tief in einem bewegt. So, das kann man sich eigentlich nur wünschen, und offensichtlich kann dieser Abend zumindest das auslösen bei einigen Menschen, mit denen ich jetzt geredet habe.
Das heißt, Sie würden sich dann zu dieser theaterhistorischen Linie des politischen Theaters dann auch positionieren, also auch zu Volksbühnen? Inwiefern sehen Sie sich da in der Tradition, also als politisches Theater?
Der Volksbühne in Berlin oder der Volksbühne der traditionellen Volksbühne?
Der traditionellen Volksbühne in Deutschland, ja.
Also manchmal finde ich das schade, dass in den sehr großen Städten, Theaterstädten, die Spezialität nicht mehr wirklich gesucht wird, sondern das allgemeine Überleben anhand von dämlichen Quoten. Und dem unterstellen wir uns hier nicht. Ich merke, ich bin so froh in Halle damit, dass den Leuten, ich kann die Leute nicht mit Pasi und Schöller hinterm Ofen vorlocken. Erstens muss ich das nicht, sie sind nämlich schon längst hinterm Ofen vorgekommen. Sie sind sehr aufregend, die Leute hier. Das ist eine Mehrgenerationenstadt in einer unglaublichen Leistungsdichte, was Kultur, Kunst miteinander zu beschäftigen betrifft. Oder auch im Sport, das ist ganz, sei dahingestellt, das öffentliche Leben ist einfach toll. Und dazu kommt dann eben auch, dass die Leute hier ins Theater gehen wegen Themen. Die haben eine Themensucht. Ich hätte vor 3 oder 4 Jahren nicht geglaubt, dass sie bei Angst, Essen, Seele auf, bei dem Stoff die Hütte voll haben, durchweg ausverkauft bis zur letzten Vorstellung. Da müssen wir uns bei Klassikern wie Schiller, wie Molière, wie Shakespeare immer ein bisschen bemühen. Das ist noch nicht so. Oder es gibt auch Stücke, die sind gleich klar, die werden, das handelt sich nicht um Irrtum, sondern aneinander vorbeireden. Die wollen sie dann nicht, da kommen sie auch nicht. Das lernt man ganz schnell, den nimmt man dann raus. Aber diesen Dialog mit dieser Stadt hier, das finde ich schön, deswegen wehre ich mich dagegen, wenn sie gesagt haben, wir würden alles machen und alles bedienen. Insofern stimmt es nur, dass es Mehrgenerationenhaus ist und ich kein Publikumssegment, wenn du sonst will, und Alterssegment ausschließe. Es gibt bei uns kein einziges Stück, wo wir sagen, das machen wir jetzt für die jungen Leute, außer Thalia-Theater für die Kinder. Ja? Und es gibt kein einziges Stück, oh, das müssen wir mal für die Alten machen. Das ist hier weg. Und da muss ich einfach sagen, darüber freue ich mich.
Ja, 2 Sachen dazu. Also Matthias hat das ja auch aus uns Persönlichkeiten heraus so besetzt, aber er kennt halt auch unsere Stoffwechsel und weiß, wenn solche Texte durch unser Hirn und unser Herz und unsere Seelen gehen, kommt dabei etwas heraus, mit dem man sich verbinden kann, wo man zu stehen kann. Und das weiß ich persönlich in der Arbeit zu schätzen, dass er auch von vornherein sagt, das ist nicht vollendet, das arbeitet permanent weiter und die Dynamik darf auch sein, weil wir lebendig sind und was heute ist, das muss morgen nicht so sein. Auch aufgrund der aktuellen Lage, jetzt nach den Anschlägen, die Zeit und so, komme ich zum 2. Punkt, der wichtig ist, dass man halt nicht wegschaut. Ich glaube, das reicht sogar schon, dass man einfach hinschaut und sich zwingt und das einfach wahrnimmt, was da passiert. Und dazu eine Haltung zu haben, nicht wegzurennen, sich nicht zu verbergen, sondern genau das entgegenzusetzen, was jetzt gerade auch auf der rechtspolitischen Seite passiert, sich da stark zu fühlen und da in der Gemeinschaft der Rechten herauszubrüllen, das eben nicht zu tun, sondern seinen eigenen Kopf einzusetzen. Das finde ich, ist schon wichtig.
Schwierig zu sagen, je nachdem, was so das Ziel ist. Also wenn man nach Quoten geht, kann man wahrscheinlich keine schwierigen Themen angehen. Also dann vielleicht eher Unterhaltung. Und wenn es um eine Aussage oder um eine Message geht, naja, dann will man ihn gezielt oder ein bestimmtes Publikum ansprechen. Also eben auch schwierigere Themen, die man dann in einem Theaterstück umsetzen kann. Also ich fände es schon gut, nicht auf die Quote zu gucken, sondern mehr Inhalte zu transportieren, also Aussagen zu treffen auf diverse Verhältnismäßigkeiten hinzuweisen oder das darzustellen, um da, sofern es erforderlich ist, da auch vielleicht ein Umdenken oder ein neues Bewerten bei dem Publikum da anzuregen oder anzustoßen, sich damit auseinanderzusetzen auch. Also anders auseinanderzusetzen, als man das vielleicht bisher gemacht hat oder was durch die öffentlichen Mädchen so im Allgemeinen da wiedergegeben wird, worauf man vielleicht nicht so viel geben
kann. Denke ich eigentlich nicht drüber nach. Ich gehe ins Theater, wenn ich will, und das ist schön dann, und um Spaß zu haben.
Theater ist ein Medium und muss Kultur verbreiten oder Kultur schaffen, sag ich mal, oder trägt zur Kulturstaatlichkeit bei. Also Deutschland soll ja irgendwie auch ein Kulturstaat sein und die Leute gebildet sein, ethisch, moralisch, kulturell. Und dazu trägt Theater bei. Deswegen darf es nicht in erster Linie auf Wirtschaftlichkeit ankommen. Da muss natürlich irgendwie auch drauf geachtet werden, aber wenn da zu wenig Geld da ist, muss der Staat halt mehr geben. So, also das heißt, es muss schon erstmal Aufgabe der Intendanten sein, auszuwählen, was sie denken, was jetzt diesem Ziel der Kulturvermittlung am besten dient.
Also nach inhaltlichen Gesichtspunkten und nicht danach, was das meiste Geld einspielt, weil man denkt, das kommt jetzt gerade am besten an.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine schon festgelegte Meinung zu habe. Also ich weiß, dass die Theater natürlich wirtschaftlich auch überleben müssen, aber in erster Linie ist eigentlich schon Kultur, Geschichte vorrangig, also wichtiger. Aber dennoch müssen sie überleben, deswegen bin ich auch zwiespältig, natürlich von beiden etwas. Ja.
Eigentlich das Inhaltliche im Vordergrund, als Vordergrund, als das Kommerzielle.
Ne? Also meine persönliche Meinung ist, man muss beides bedienen. Man muss auch mal lachen können im Theater. Man kann nicht nur Probleme jetzt darstellen oder thematisieren, man muss auch mal eine Komödie und was spielen. Man muss die Leute auch mal dahin treiben, damit sie sich da treffen und sowas auch mal sehen. Aber natürlich ist die Bühne auch dafür da, dass man konfliktreiche Stoffe darstellt. Das ist doch gerade das Schöne, dass es beides geben kann.
Was kann denn ich, also die ich selbst von dem Konflikt ja nicht direkt betroffen bin, was kann ich denn jenseits von dieser Konfliktebene für mich mitnehmen als Zuschauerin auf einer anderen Ebene nochmal?
Da sagt eine Figur mal, du bist 20, hör auf niemanden, mach deinen Kram. Lass dir nicht einreden, du hast eine Schuld, andere abzutragen, mit der du gar nichts zu tun hast. Das ist eigentlich, sondern seinen eigenen Lebenslauf für Unikat und nicht für einen irgendeinen höheren genetischen oder göttlichen Auftrag zu halten. Ich glaube, diese Überspannung rauszunehmen aus den Menschen. Es gibt ja den wunderbaren, die Figur der Araberin hat überhaupt keine Biografie, die hat auch nur einen Vornamen, an der sie alles reibt. Die kommt irgendwann ganz am Ende oder gegen Ende des Stücks zu ihrem Schluss. Dass sie spürt, dass sie Amerikanerin ist, als Amerikanerin aufgewachsen ist und jetzt hat sie sich die andere Seite im Libanon angeguckt und hat festgestellt, woher sie kommt. Und versucht sozusagen jetzt urzubegreifen, aus was sie eigentlich stammt. Und das Schöne ist, sie macht es, es ist ein Abenteuer für sie. Und komischerweise aber nicht der Auftrag, ich muss genetisch begreifen oder göttlich mich begreifen, sondern mich interessiert ab jetzt die Not der Menschen, in der Haut ich hätte genau so stecken können. Sie übernimmt Verantwortung für ihre Herkunft, aber sie unterwirft sich nicht ihrer Herkunft. Und das ist das, was man, glaube ich, an verbogener Identität suche, lernen kann. Dass die Leute, indem sie Identität suchen, eigentlich Sinn suchen und Unsinn betreiben. Und es gibt einen kleinen Gegenentwurf eben dazu. Und der liegt in der Araberin, in der einsamen Figur der Araberin.
Seiner Intuition folgen, also seinem Menschsein folgen, seinem Kurs folgen, seine Fragen stellen, die man zu stellen hat. Weil je länger man wartet, desto schwieriger wird's. Und wenn man sie unter dem Berg hervorzieht, bricht alles zusammen. Ja, und Präsenz. Es geht um Präsenz, glaube ich. Man ist immer präsent. Man ist immer das Kind. Man ist auch immer der Erwachsene, je älter man wird.
Gib den Kopf. Was siehst du?
Vögel.
Ja. Ja, Vögel. Vögel kommen und gehen auf beiden Seiten der Mauer. Wenn sie dort sind, sind sie dort. Wenn sie hier sind...